Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Herzlich willkommen zu Folge 167 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir auch an diesen heißen Tagen deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, egal, ob du zu Hause bist oder ob du gerade deinen Urlaub genießt, auch dir wird die große Hitze in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz oder anderswo in Europa zusetzen. Und auch du wirst dir Strategien überlegen, wie du die Hitze am besten meistern kannst. Genau darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Ausgabe mit dir sprechen. Ich möchte mit dir nicht nur darüber reden, was du alles machen kannst, sondern warum der Körper überhaupt so empfindlich reagiert auf die Hitze. Was passiert da eigentlich biologisch, wenn die Temperaturen steigen? Und auf der anderen Seite, warum ist Sonnenlicht eigentlich so wichtig für uns, dass wir ohne Sonnenlicht krank werden? Denn genau das ist ja das Paradoxe an dem Thema. Sonne ist überlebenswichtig und gleichzeitig kann sie aber auch schaden, wenn wir nicht wissen, wie wir mit ihr umgehen. Und dann bleibt noch die Frage offen, wie können wir Sport und Regeneration so steuern, dass wir im Sommer nicht auf unser Training verzichten wollen. Wir wollen ja weiter Leistung bringen und wir wollen keine Trainingsunterbrechungen. Und auch da gibt es einige Dinge, die zu beachten sind. Bevor wir aber ganz tief in das Thema reinstarten, habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich für September. Am 22. September veranstaltet die BSBA Bewegungsakademie einen Online-Vortrag mit Michael Legner-Latzke mit dem Titel The Brain Effect, wie Bewegung, Gehirn, Psyche und mentale Leistung beeinflusst. Bewegung verändert nämlich nicht nur deine Muskulatur, sie verändert auch deine Psyche. Wenn du Athletinnen ans Limit führen willst, Klienten coachst oder deine eigene Performance aufs nächste Level bringen willst, dann brauchst du ein Upgrade deines Wissens. Du musst verstehen, was biologisch im Kopf passiert, wenn der Körper arbeitet und wo die gefährliche Grenze zur Überlastung liegt. Anstatt Bewegung nur als reinen Muskelreiz zu sehen, lernst du die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Neurotransmitter, Hormone und zelluläre Prozesse kennen. Du erfährst aus erster Hand, wie du dieses Wissen ganz konkret nützt, um die psychische Gesundheit, die Stressresilienz und die kognitive Leistungsfähigkeit bei deinen Klientinnen oder auch bei dir selbst langfristig und sicher zu steuern. Das Ziel ist, du begreifst Bewegung als mächtigstes Werkzeug für dein gesundes Gehirn und deine mentale Stärke. Das kann dir nicht egal sein, deswegen schau auf unsere Website bewegungsakademie.at und sichere dir eines der letzten Tickets zu diesem Event am 22. September. Er findet abends statt, ab 18 Uhr, du kannst also nach der Arbeit dabei sein, hast Zugriff über einen Monat auf das Video und bekommst auch ein Teilnehmerzertifikat von der BSBA. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Schau rein, bewegungsakademie.at und buche dir dein Ticket. Den 22. September solltest du dir schon rot markieren in deinem Kalender. Ich freue mich schon sehr auf dieses Webinar. Ja, lass uns tiefer in das Thema reinstarten. Beginnen wir vielleicht mit der Frage, warum ist denn Sonnenlicht so wichtig für uns? Sonnenlicht ist für uns Menschen keine Nebensächlichkeit, sondern ein biologisches Grundbedürfnis. Wir sind evolutionär komplett auf den Wechsel von Licht und Dunkelheit ausgerichtet. Und unser gesamter Organismus richtet sich danach aus. Der Tag-Nacht-Rhythmus. Beginnen wir mit dem, was Wissenschaftler den zirkadianen Rhythmus nennen, also unsere innere Uhr. In unserem Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus, sitzt eine kleine Struktur, die sich Nucleus suprachiasmaticus nennt. Das ist im Grunde unser zentraler Taktgeber. Und diese innere Uhr braucht einen äußeren Taktgeber, um sich jeden Tag neu zu synchronisieren. Der wichtigste dieser Zeitgeber ist das Licht. Wenn morgens Licht auf unsere Netzhaut trifft, werden spezielle Zellen aktiviert, die gar nicht für Sehen zuständig sind, sondern direkt ein Signal an diese innere Uhr senden. Dieses Signal sagt unserem Körper, es ist Tag, fahr die Melatoninproduktion runter, fahr das Cortisol hoch, mach uns wach und leistungsfähig. Und umgekehrt, abends, wenn es dunkel wird, kehrt sich das Ganze um. Die Zirbeldrüse beginnt, Melatonin auszuschütten und unser Körper bereitet sich auf Schlaf vor. Das ist auch der Grund, warum wir bei Menschen, die zu viel Zeit drinnen verbringen oder viel im künstlichen Licht sitzen oder auch in Ländern mit sehr wenig Tageslicht im Winter leben, gehäuft Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten und auch depressive Verstimmungen beobachten. Der Fachbegriff dafür ist saisonal-affektive Störung. Umgangssprachlich sagen wir auch Winterdepression dazu. Das zeigt eigentlich sehr eindrucksvoll, wie stark unsere Stimmung und unser gesamter Hormonhaushalt an Tageslicht gekoppelt ist. Und genau deshalb ist es im Sommer, wenn wir mehr natürliches Licht abbekommen, für die meisten Menschen auch spürbar leichter, morgens aus dem Bett zu kommen, sich wach und energiegeladen zu fühlen. Das ist kein Zufall, sondern das ist messbare Biologie. Der zweite große Effekt, den Sonnenlicht auslöst, ist die Produktion von Vitamin D. Wir bekommen Vitamin D nur zu einem kleinen Teil über die Nahrung. Der überwiegende Teil, man spricht von rund 80-90%, wird tatsächlich in unserer Haut gebildet, wenn UVB-Strahlung auf sie trifft. Was passiert dabei genau? In unserer Haut befindet sich eine Vorstufe, das sogenannte Dehydrocholesterin. Unter dem Einfluss von UVB-Strahlung wird daraus zunächst Prävitamin D3, das sich dann in der Wärme unserer Haut in Vitamin D3 umwandelt. Von dort geht es weiter in die Leber und dann in die Niere, wo es in seine eigentlich aktive Form umgewandelt wird, in das sogenannte Calcitriol. Das Vitamin D ist alles andere als ein Nischenvitamin. Es ist zentral für den Kalziumstoffwechsel und damit für unsere Knochengesundheit verantwortlich. Es spielt auch eine wichtige Rolle im Immunsystem. Es wird mit der Regulierung von Muskelfunktionen in Verbindung gebracht und es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass ein guter Vitamin D-Spiegel auch mit einem geringeren Risiko für bestimmte Infekte und mit einer besseren allgemeinen Widerstandsfähigkeit einhergeht. Die Forschung zu manchen dieser Zusammenhänge, gerade bei chronischen Erkrankungen, ist übrigens noch nicht abschließend geklärt. Da ist noch was im Gange, muss noch erforscht werden. Das muss man schon sagen. Aber bei Knochengesundheit und Immunsystem ist die Studienlage sehr solide und eindeutig. Das Problem, das wir in unserem Breitengraden in Mitteleuropa haben, es reicht die Sonnenintensität von Oktober bis März, also in unserem Winter, in der Regel gar nicht aus, um ausreichend Vitamin D3 in der Haut zu bilden, selbst wenn wir draußen sind. Deshalb ist es wichtig, gerade im Sommer die Speicher für Vitamin D wieder aufzufüllen. Wir können das Vitamin D im Fettgewebe speichern, wenn auch nicht so lange, aber man kann im Winter ein wenig zehren davon. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Vitamin D auch zu supplementieren in diesen Monaten. Wie viel Sonne braucht man jetzt dafür eigentlich? Da gibt es keine pauschale Antwort. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den Hauttyp, die Jahreszeit, die Tageszeit und den Breitengrad. Als grobe Orientierung wird oft genannt, Gesicht, Hände und Arme unbedeckt für etwa 10 bis 20 Minuten mehrmals die Woche der Sonne aussetzen. Das reicht bei vielen Menschen bereits aus. Wichtig dabei ist, es geht hier nicht darum, sich der prallen Mittagssonne auszusetzen und einen Sonnenbrand zu riskieren. Kurze, regelmäßige Aufenthalte im Freien reichen dabei völlig aus. Das Ziel ist ja nicht Bräune, sondern eine ausreichende Versorgung des Vitamins. Dazu habe ich eine schöne Studie aus Schweden aus dem Jahre 2016 gefunden. Die Forscher haben Frauen über einen Zeitraum von 20 Jahren untersucht, also sehr lange, und haben die wichtigsten gesundheitsfördernden Wirkungen von Sonnenexposition ausgewertet. Die Forscher fassen zusammen, dass die völlige Vermeidung von Sonne so negative Auswirkungen auf die Gesundheit hätte wie das Rauchen. Die Experten führten an, dass allein zweimal pro Woche 5 bis 30 Minuten Sonnenexposition genügen, um genug Vitamin D zu synthetisieren. Der dritte große Punkt, den Sonne für das Leben auslöst, ist die Photosynthese. Der ist etwas indirekter, aber trotzdem wichtig, um das große Bild zu verstehen. Wir selbst betreiben natürlich keine Photosynthese, das machen Pflanzen, Algen und manche Bakterien. Aber unser gesamtes Leben auf diesem Planeten hängt an diesem Prozess. Pflanzen wandeln mit Hilfe von Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser in Traubenzucker und Sauerstoff um. Dieser Sauerstoff ist die Grundlage unserer Atmung. Und die Energie, die in diesen Pflanzen gespeichert wird, ist letztlich auch die Grundlage unserer gesamten Nahrungskette. Ob wir jetzt direkt Pflanzen essen oder Fleisch von Tieren, die Pflanzen gegessen haben, am Ende steht immer die Sonne als Energiequelle dahinter. Das klingt jetzt vielleicht für viele banal, weil es eben so selbstverständlich ist, aber ich finde, es lohnt sich, dass man sich diesen Faktor ab und zu bewusst macht. Die Sonne ist also nicht nur ein netter Wärmespender, sie ist buchstäblich die Energiequelle, die alles Leben, so wie wir es kennen, überhaupt erst möglich macht. Ohne Sonnenlicht keine Pflanzen, kein Sauerstoff in dieser Form, keine Nahrungskette, kein Leben, wie wir es kennen. Es gibt noch ein paar weitere, weniger bekannte Effekte, die ich vielleicht hier noch kurz erwähnen möchte. Sonnenlicht scheint zum Beispiel Einfluss auf unseren Blutdruck zu haben. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass UV-Strahlung in der Haut die Freisetzung von Stickstoffmonoxid anregen kann, einem Molekül, das Blutgefäße erweitert und so den Blutdruck senken kann. Das ist ein Grund, warum manche Forscher vermuten, dass es in sonnenreichen Regionen tendenziell weniger Bluthochdruckerkrankungen gibt. Auch wenn hier noch viele andere Faktoren mitspielen und das nicht monokausal zu sehen ist. Auch unsere Stimmung ist eng an das Licht gekoppelt. Das hatten wir schon beim Thema Melatonin ein wenig gestreift. Licht fördert außerdem die Ausschüttung von Serotonin, einem Botenstoff, der mit Wohlbefinden und guter Stimmung in Verbindung gebracht wird. Wir nennen das ja auch das Kuschelhormon Serotonin. Das ist übrigens auch eine Erklärung dafür, warum sich viele Menschen an einem sonnigen Tag im Juli und August einfach spürbar besser fühlen als an einem grauen Novembertag. Ja, und last but not least, auch unsere Augen brauchen natürliches Sonnenlicht, vor allem in der Kindheit. Es gibt eine gute Evidenz dafür, dass Kinder, die viel Zeit im Freien verbringen, ein geringeres Risiko für die Entwicklung von Kurzsichtigkeit haben. Man vermutet, dass helles Tageslicht das Wachstum des Augapfels reguliert. Wir sehen also, Sonnenlicht ist wirklich kein Luxus, sondern ein biologisches Grundbedürfnis mit Auswirkungen auf unsere innere Uhr, unseren Hormonhaushalt, unser Immunsystem, unsere Knochen, unserem Kreislauf und sogar unsere Augen. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen, richtig mit ihr umzugehen. Denn genau da kommen wir jetzt zum zweiten großen Thema. Was passiert, wenn es zu viel wird? So wie bei der großen Hitze 2026. So wichtig wie die Sonne für das Leben auf der Erde auch ist, unser Körper hat auch klare Grenzen und bei großer Hitze wird es für unseren Organismus tatsächlich zur echten Belastungsprobe. Schauen wir uns zunächst einmal die Thermoregulation an. Unser Körper hält seine Kerntemperatur normalerweise sehr konstant bei etwa 37 Grad Celsius. Das ist wichtig, weil sehr viele biochemische Prozesse in unserem Körper, allen voran unsere Enzyme, nur in einem sehr engeren Temperaturfenster optimal funktionieren. Steigt die Körpertemperatur zu stark an, geraten diese Prozesse aus dem Gleichgewicht. Auch hier sitzt die zentrale Steuerung wieder im Hypothalamus, diesmal in einem Bereich, den man als körpereigenen Thermostat bezeichnen könnte. Registriert dieser Bereich, dass die Körpertemperatur steigt, etwa weil die Außentemperatur hoch ist oder weil wir uns körperlich anstrengen, leitet der Körper verschiedene Gegenmaßnahmen ein. Die wichtigste davon ist das Schwitzen. Unsere Schweißdrüsen produzieren Flüssigkeit, die auf der Hautoberfläche verdunstet. Und Verdunstung kostet Energie. Diese Energie wird der Haut in Form von Wärme entzogen, wodurch wir abkühlen. Das ist ein sehr effizienter Mechanismus, solange zwei Bedingungen erfüllt sind. Wir müssen genug Flüssigkeit zur Verfügung haben, um überhaupt schwitzen zu können, und die Luft um uns herum muss trocken genug sein, damit der Schweiß tatsächlich verdunsten kann. Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit funktioniert dieser Mechanismus viel schlechter. Das ist auch der Grund, warum wir schwüle Hitze oft als deutlich unangenehmer und belastender empfinden als trockene Hitze bei gleicher Temperatur. Parallel dazu weitet unser Körper die Blutgefäße in der Haut. Man nennt das die Vasodilatation. Dadurch fließt mehr warmes Blut an die Körperoberfläche, wo die Wärme über die Haut an die Umgebung abgegeben werden kann. Das ist auch der Grund, warum wir bei Hitze oft rot im Gesicht werden. Zur Erinnerung, wenn wir in die Sauna gehen zum Beispiel. Da lässt sich das ganz gut beobachten. Das klingt einmal zunächst nach einem sehr cleveren System, ist es auch, aber es hat seinen Preis. Wenn sich die Blutgefäße in der Haut weiten und gleichzeitig durch das Schwitzen Flüssigkeit verloren geht, sinkt das zirkulierende Blutvolumen. Um trotzdem noch genug Blut und damit Sauerstoff in den Organen zu transportieren, muss das Herz mehr arbeiten. Der Puls steigt, das Herz schlägt schneller und muss mehr Blut pumpen als sonst. Für gesunde junge Menschen ist das in der Regel gut zu kompensieren und auch kein Problem. Für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für ältere Menschen, deren Herz-Kreislauf-System ohnehin schon weniger Reserven hat, oder für Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen, kann das aber zu einer echten Belastung werden. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir in Hitzewellen regelmäßig einen Anstieg von Krankenhauseinweisungen und auch Todesfällen bei älteren, vorerkrankten Menschen sehen. Das ist kein Zufall, sondern eine direkte Folge dieser physiologischen Belastung. Lass uns kurz darüber reden, über die verschiedenen Stufen und die Symptome, wie Hitze gefährlich werden kann. Das ist nämlich etwas, das sollte man auf jeden Fall erkennen, wenn es eintritt. Die erste Stufe ist die Dehydrierung, also Flüssigkeitsmangel. Durch starkes Schwitzen verlieren wir nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium. Erste Anzeichen sind Durst, ein trockener Mund, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Auch dunkler Urin ist ein gutes Warnsignal, denn er zeigt, dass unser Körper versucht, Wasser zu sparen. Wird die Belastung stärker, kann es zur sogenannten Hitzeerschöpfung kommen. Das kann auch im Sport eintreffen. Das ist im Grunde die Reaktion des Körpers auf einen ausgeprägten Flüssigkeits- und Elektrolytverlust in Kombination mit der Kreislaufbelastung, die wir ebenfalls schon besprochen haben. Typische Symptome sind starkes Schwitzen, Schwäche, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, ein schneller Puls und manchmal auch blasse, feuchte Haut. Wichtig zu wissen, bei der Hitzeerschöpfung ist die Körperkerntemperatur oft noch nicht erhöht, das Bewusstsein ist in der Regel noch klar. Trotzdem ist das ein deutliches Warnsignal, jetzt sofort zu handeln. Also raus aus der Hitze, hinlegen, eventuell die Beine hochlegen, kühlen, langsam Flüssigkeit zu sich nehmen. Wird das weiter ignoriert, kann sich daraus ein Hitzeschlag entwickeln. Das ist ein echter medizinischer Notfall. Beim Hitzeschlag versagt die Thermoregulation des Körpers vollständig. Die Körperkerntemperatur steigt auf über 40 Grad Celsius und typischerweise hört der Körper paradoxerweise auf zu schwitzen, weil die Schweißproduktion zusammenbricht. Die Haut wird heiß, trocken und gerötet. Dazu kommen neurologische Symptome, Verwirrtheit, Orientierungslosigkeit, eventuell auch aggressives oder ungewöhnliches Verhalten, im schlimmsten Fall sogar Bewusstlosigkeit und Krampfanfälle. Ein Hitzeschlag kann tödlich enden, wenn er nicht sofort behandelt wird. Bei Verdacht auf einen Hitzeschlag gilt, sofort den Notruf wählen, die Person aus der Hitze bringen, aktiv kühlen, etwa mit feuchten Tüchern oder wenn möglich mit einem kühlen, aber nicht eiskalten Bad und warten, bis die Rettung eintrifft. Es gibt einige Risikogruppen, wo man besonders wachsam sein sollte, wenn es um Angehörige oder vielleicht sogar Athleten geht, die man betreut. Zum einen, ältere Menschen haben oft ein vermindertes Durstgefühl, das heißt, sie merken oft gar nicht rechtzeitig, dass sie zu wenig trinken. Außerdem funktioniert bei ihnen die Thermoregulation, also die Fähigkeit des Körpers, Wärme abzugeben, oft nicht mehr so effizient wie bei den jüngeren Menschen. Auch Kinder haben im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht eine größere Körperoberfläche und schwitzen anders als Erwachsene. Ihr Thermoregulationssystem ist noch nicht vollständig ausgereift, dadurch überhitzen sie auch schneller. Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Nierenerkrankungen, auch sie sind stärker gefährdet. Teilweise auch, weil bestimmte Medikamente, zum Beispiel Blutdruckmedikamente oder Entwässerungsmittel, den Flüssigkeit- und Elektrolythaushalt zusätzlich beeinflussen. Und natürlich auch Menschen, die körperlich hart arbeiten oder auch Sport treiben. Sie produzieren durch die Muskelarbeit selbst zusätzlich Wärme, was das System zusätzlich belastet. Aber dazu kommen wir später noch ausführlicher. Halten wir also fest, unser Körper hat clevere Mechanismen, um mit Hitze umzugehen, aber diese Mechanismen haben auch Grenzen. Und genau deshalb ist es auch wichtig, die Signale zu kennen und frühzeitig gegenzusteuern, anstatt zu reagieren, wenn es bereits kritisch wird. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das eng mit unserem größten Organ verbunden ist, unserer Haut. Denn während der Hitze wird vor allem unser Kreislauf belastet. Und es ist die UV-Strahlung, die unserer Haut direkt schadet. Jetzt geht es einmal darum, die UV-Strahlung grundsätzlich zu verstehen. Es gibt zwei Arten von Strahlungen, die UVA und die UVB-Strahlung. Die UVB-Strahlung ist energiereicher, dringt aber nur in die oberen Hautschichten ein. Sie ist hauptverantwortlich für den klassischen Sonnenbrand, aber, wie wir vorhin besprochen haben, auch für die Vitamin-D-Bildung. UVB ist in der Intensität sehr abhängig von Tageszeit, Jahreszeit, Breitengrad. Sie ist zur Mittagszeit im Sommer am stärksten. Die UVA-Strahlung ist weniger energiereich, dringt aber tiefer in die Haut ein, bis in die sogenannte Dermis. Sie verursacht zwar seltener einen unmittelbaren Sonnenbrand, ist aber maßgeblich an der vorzeitigen Hautalterung beteiligt. Man spricht hier von Photoaging. Und sie spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung von Hautkrebs. UVA ist zudem viel konstanter über den Tag und übers Jahr verteilt und dringt auch durch Wolken und auch durch Fensterglas. Speziell beim Autofahren ist man hier immer auch der Sonne ausgesetzt. Das bedeutet übrigens auch, ein bewölkter Himmel schützt uns nicht zuverlässig vor UV-Strahlung. Ein großer Teil der UV-Strahlung kommt auch durch dichte Wolkendecken hindurch, weshalb man sich auch an bedeckten Sommertagen durchaus einen Sonnenbrand holen kann. Was passiert jetzt bei einem Sonnenbrand? Im Grunde ist es eine Entzündungsreaktion der Haut auf eine UV-bedingte Schädigung der Hautzellen. Die UV-Strahlung schädigt dabei direkt die DNA in den Zellen. Der Körper reagiert darauf mit einer Entzündungsreaktion, das äußerlich sich als Rötung, Schwellung, Hitzegefühl und je nach Schweregrad auch als Blasenbildung zeigt. Wichtig zu verstehen dabei, ein Sonnenbrand ist keine harmlose, vorübergehende Erscheinung, die wieder abklingt. Jeder Sonnenbrand hinterlässt Spuren in Form von DNA-Schäden in den Zellen. Und diese Schäden können sich im Laufe des Lebens summieren. Besonders problematisch sind Sonnenbrände in der Kindheit. Es gibt eine gute Evidenz dafür, dass wiederholte schwere Sonnenbrände in jungen Jahren das Hautkrebsrisiko im späteren Leben deutlich erhöhen. Gerade Kinder sollten also sehr gut geschützt werden. Wie kannst du deine Haut jetzt sinnvoll schützen? Kommen wir jetzt zu konkreten Schutzmaßnahmen. Ich versuche das einmal in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Denn Sonnenschutz ist eigentlich immer eine Kombination aus mehreren Maßnahmen und nicht nur von Sonnencreme. Erstens Schatten und Timing. Die stärkste UV-Belastung haben wir in Mitteleuropa in der Regel zwischen 11 und 15 Uhr. Wenn möglich, ist es sinnvoll, in dieser Zeit die direkte Sonneneinstrahlung zu meiden oder zumindest reduzieren, gerade bei längeren Aufenthalten im Freien. Menschen, die im Süden leben, haben dazu ja schon eine schöne Praxis eingeführt, nämlich die sogenannte Siesta. Die sollten wir dann auch machen. Der zweite wichtige Schutz ist der textile Sonnenschutz. Kleidung ist tatsächlich einer der effektivsten Schutzmechanismen überhaupt, oft effektiver als Sonnencreme, weil sie konstant schützt, nicht nachlässt oder abgewaschen werden kann. Dicht gewebte Stoffe, dunkle Farben und spezielle UV-Schutzkleidung, die es inzwischen praktisch für jede Aktivität gibt, bieten hier einen sehr verlässlichen Schutz. Ich möchte hier an die Lycra-Shirts zum Beispiel erinnern, die die Surfer auch anhaben. Die trocknen schnell, bieten einen 100%igen UV-Schutz und speziell für Kinder sind sie super, weil sie jede Bewegung mitmachen am Strand. Und da weiß man auch, die Kleinen haben hier einen perfekten Schutz. Zweiter Punkt, auch die Kopfbedeckung mit ausreichend breiter Krempe schützt Gesicht, Ohren und Nacken. Bereiche, die häufig vergessen werden und die auch relativ häufig von Hautkrebs betroffen sind. Drittens, die Sonnenbrille. UV-Strahlung kann auch den Augen schaden. Einerseits kann die UV-Strahlung kurzfristige Schäden hervorrufen, Stichwort Photokeratitis, das ist eine Art Sonnenbrand der Hornhaut, aber sie kann auch langfristig Schaden anrichten, etwa durch ein erhöhtes Risiko für den grauen Star. Eine gute Sonnenbrille sollte einen Hinweis auf UV-400-Schutz oder 100% UV-Schutz haben. Die Größe der Gläser spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Größere Gläser schützen natürlich mehr, weil sie mehr Fläche besitzen und weniger Sonnenlicht direkt auf die Augen treffen kann von der Seite her. Viertens dann die Sonnencreme für alle Hautstellen, die nicht durch Kleidung bedeckt sind. Hier ein paar praktische Punkte, die oft falsch gemacht werden. Die Menge ist entscheidend. Die meisten Menschen tragen viel zu wenig Sonnencreme auf. Die Faustregel liegt für den ganzen Körper eines Erwachsenen bei etwa 3 bis 4 Esslöffel oder ungefähr 30 bis 40 Milliliter. Trägt man deutlich weniger auf, reduziert sich der tatsächliche Schutzfaktor erheblich. Oft auf einen Bruchteil des angegebenen Lichtschutzfaktors. Der Lichtschutzfaktor selbst wird mit LSF oder SPF angegeben und das heißt, um wie viel länger kann man sich theoretisch ohne Sonnenbrand in der Sonne aufhalten, verglichen mit ungeschützter Haut. Das ist aber nur eine grobe Orientierung, keine exakte Formel, denn Schwitzen, Wasserkontakt, Abrieb durch Kleidung oder Handtücher reduzieren die Schutzwirkung erheblich. Deshalb gilt auch, regelmäßig nachcremen, alle 2 Stunden ist auch eine Empfehlung, vor allem auch nach dem Baden oder nach starkem Schwitzen. Für den Alltag reicht in unseren Breitengraden meist ein Lichtschutzfaktor von 30, aber jetzt bei dieser Hitze, bei über 40 Grad und intensiver Sonnenexposition und hohen Hauttyprisiko in den Bergen oder am Wasser, unbedingt Faktor 50 verwenden. Und das ist auch sinnvoll. Die Sorge, dass man nicht dabei braun wird, ist ein Mythos. Auch mit 50 Sonnenschutz wird man braun und übrigens auch im Schatten. Ein Punkt, der oft untergeht, das Eincremen sollte noch im Haus passieren und nicht erst draußen. Viele Sonnencremes brauchen etwa 20 bis 30 Minuten, um ihre volle Schutzwirkung zu entfalten. Deshalb am besten schon zu Hause eincremen, bevor man nach außen tritt in die Sonne. Der Hauttyp sollte natürlich auch berücksichtigt werden, denn nicht jede Haut ist gleich empfindlich. Es gibt verschiedene Hauttypen, von sehr hellhäutig mit hohen Sonnenbrandneigung bis zu sehr dunkelhäutig mit deutlich höherer natürlicher Eigenschutzzeit. Und je heller Menschen sind, also Menschen mit hellen Hauttyp, hellen Augen, rötlichen oder blonden Haar und Sommersprossen, haben eine deutlich kürzere Eigenschutzzeit, oft nur 5 bis 10 Minuten, während Menschen mit dunklerer Haut von Natur aus deutlich länger geschützt sind, teils 30 bis 60 Minuten oder mehr. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen mit dunklerem Hauttyp keinen Sonnenschutz brauchen. Das Risiko ist zwar geringer, aber nicht null. Und gerade weil Hautkrebs bei dunkleren Hauttypen seltener früh erkannt wird, ist auch hier Aufmerksamkeit extrem wichtig. Damit sind wir schon beim nächsten wichtigen Thema, dem Hautkrebs. Und ich finde, das verdient einen eigenen Abschnitt, weil es hier um mehr geht als nur darum, den Sonnenbrand zu vermeiden. Wir unterscheiden verschiedene Formen von Hautkrebs. Zwei große Kategorien sind hier maßgeblich. Auf der einen Seite der sogenannte helle oder weiße Hautkrebs. Dazu gehören das Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom. Diese Formen entstehen meist an chronisch sonnenexponierten Stellen, also im Gesicht, an den Ohren, an der Kopfhaut, am Handrücken, und sie sind die häufigsten Hautkrebsformen überhaupt. Sie wachsen in der Regel langsam und bilden seltener Metastasen, sind aber unbehandelt trotzdem gefährlich, weil sie lokal sehr aggressiv wachsen und Gewebe zerstören können. Auf der anderen Seite steht das maligne Melanom, umgangssprachlich auch schwarzer Hautkrebs genannt. Das ist deutlich seltener, aber potenziell gefährlicher, weil es früh Metastasen bilden kann, also in andere Organe streuen kann. Das Melanom entsteht aus den pigmentbildenden Zellen der Haut, den Melanozyten, und kann sowohl aus bestehenden Muttermalen entstehen, aber auch komplett neu, auf unauffälliger Haut. Der mit Abstand größte vermeidbare Risikofaktor für beide Hautkrebsarten ist die UV-Strahlung. Sowohl durch natürliche Sonne als auch durch künstliche Quellen wie Solarien. Solarien sind hier übrigens besonders zu erwähnen. Die WHO stuft UV-Strahlung aus Solarien in die höchste Krebsrisikogruppe ein, vergleichbar mit Tabak oder Asbest, wovor die WHO ausdrücklich warnt. Gerade die Nutzung von Solarien in jungen Jahren erhöht das Melanomrisiko nachweislich deutlich. Und dann gibt es neben dem Alter natürlich weitere Risikofaktoren wie ein heller Hauttyp, eine hohe Anzahl von Muttermalen, familiäre Vorbelastung, ein geschwächtes Immunsystem und, wie wir eben besprochen haben, vor allem wiederholte intensive Sonnenbrände, insbesondere in der Kindheit und Jugend. Ein zentrales Werkzeug zur Selbstuntersuchung der Haut ist die sogenannte ABCDE-Regel. Die hilft, verdächtige Muttermale von unauffälligen zu unterscheiden. Die möchte ich euch kurz mitgeben. A steht für Asymmetrie. Bei einem normalen Muttermal ist die linke und rechte Hälfte ein symmetrischer Kreis. Und wenn es eben nicht so ist, dann wäre es asymmetrisch. B steht für die Begrenzung. Ist der Rand unscharf, gezackt oder ausgefranst? Richtig wäre, dass er glatt ist, klar abgegrenzt. C steht für Color, also für die Farbe. Ist die Farbe uneinheitlich, gibt es mehrere Farbtöne innerhalb eines Flecks, wie etwa braun, schwarz, rötlich oder sogar bläulich, dann wird es ein Alarmzeichen. D steht für den Durchmesser. Ist der Fleck größer als etwa 6 mm? Das ist zwar jetzt nur ein grober Richtwert, aber hilfreich. Kann man abmessen. E steht für die Entwicklung. Verändert sich das Muttermal? Wird es größer? Verändert es Farbe oder Form? Beginnt es zu jucken oder zu bluten? Also das wären alles Zeichen für eine Entwicklung. Wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zutreffen, ist das kein Grund zur Panik, aber definitiv ein Grund, das von einem Hautarzt oder Ärztin abklären zu lassen. Eine regelmäßige Hautkrebsvorsorge ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, Hautkrebs früh zu erkennen, und ist dann auch in den meisten Fällen sehr gut behandelbar. Die Prognose verschlechtert sich aber deutlich, wenn man Hautkrebs zu spät entdeckt. Die Krankenkassen bei uns übernehmen übrigens auch die Untersuchung eines Hautarztes. Ein letzter Gedanke zu diesem Thema: Hautkrebsprävention ist kein Thema, das nur ältere Menschen betrifft. Die Schäden, die zu Hautkrebs führen, entstehen oft schon in jungen Jahren, auch wenn sich die Erkrankung erst Jahrzehnte später zeigt. Das heißt, guter Sonnenschutz in der Kindheit und Jugend ist tatsächlich einer der wirksamsten Präventionsmaßnahmen überhaupt, die wir kennen. Kommen wir jetzt zu dem Thema, das viele Hörerinnen und Hörer betrifft, weil ihr sehr sportlich seid: Sport bei großer Hitze. Körperliche Anstrengung und hohe Außentemperaturen sind eine Kombination, die man nicht unterschätzen sollte beim Sport. Wenn wir Sport treiben, produzieren unsere Muskeln zusätzliche Wärme, teilweise ein Vielfaches der Wärmemenge, die wir im Ruhezustand produzieren. Diese zusätzliche Wärme muss der Körper zur Umgebungswärme abführen. Das bedeutet, unser Thermoregulationssystem, das wir vorhin schon besprochen haben, also vor allem Schwitzen und Durchblutungssteigerung der Haut, muss bei Sport in der Hitze doppelt arbeiten. Gleichzeitig konkurrieren beim Sport die Hitze zweier Systeme um das gleiche Blutvolumen. Die arbeitende Muskulatur braucht mehr Blut für Sauerstoff- und Nährstoffversorgung, gleichzeitig braucht aber auch die Haut mehr Durchblutung, um Wärme abzugeben. Das Herz muss also mehr leisten als beim Sport in kühleren Temperaturen. Bei gleich großer Belastung ist der Puls in der Hitze in der Regel deutlich höher. Was können wir jetzt praktisch bei Training in diesem Sommer umsetzen? Erstens, wähle die richtige Tageszeit. Wenn möglich, verlagere das Training in die frühen Morgenstunden oder auch in die Abendstunden. Warum? Weil die Temperaturen natürlich niedriger sind und die UV-Belastung geringer ist. Die Mittagshitze zwischen 11 und 15 Uhr solltest du allerdings für intensive sportliche Aktivitäten unbedingt meiden. Zweitens, trinke rechtzeitig und ausreichend. Wichtig ist hier, nicht erst trinken, wenn der Durst kommt, denn der Durst ist bereits ein Zeichen eines beginnenden Flüssigkeitsdefizits. Sinnvoll ist es, schon vor dem Training ausreichend zu trinken, während des Trainings regelmäßig kleine Mengen zu sich zu nehmen und danach den Verlust wieder ausgleichen. Bei längeren intensiven Belastungen über eine Stunde ist es zudem sinnvoll, nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte zuzuführen. Warum? Weil über Schweiß auch Natrium und andere Mineralstoffe verloren gehen. Gerade bei starken Schwitzen kann reines Wasser ohne Elektrolytausgleich sogar zu einer Verdünnung der Natriumkonzentration kommen, was ebenfalls gefährlich werden kann. Drittens, Intensität und Erwartungen anpassen. Bei Hitze ist die gleiche Leistung subjektiv und objektiv anstrengender als bei kühleren Temperaturen. Das ist kein Zeichen für mangelnde Fitness, sondern schlicht Physiologie. Es ist völlig normal und sinnvoll, Tempo und Umfang bei Hitze zu reduzieren. Viertens, die Kleidung. Helle, lockere, atmungsaktive und auch wenn möglich UV-schützende Kleidung unterstützt die Wärmeabgabe und schützt gleichzeitig vor Sonnenbrand. Eine Kopfbedeckung kann bei längeren Einheiten im Freien ebenfalls sinnvoll sein. Fünftens, auf Warnsignale achten. Schwindel, ungewöhnlich starke Erschöpfung, Übelkeit, Kopfschmerzen, ein sehr schneller Puls, der sich nicht normalisiert, oder das Ausbleiben von Schweiß trotz Hitze und Anstrengung, das sind alle Signale, wo du sofort stoppen solltest, in den Schatten gehen solltest und dich unbedingt abkühlen musst. Sechstens, die Akklimatisierung berücksichtigen. Unser Körper kann tatsächlich an Hitze sich anpassen. Dieser Prozess dauert aber etwa 1 bis 2 Wochen. Wer also plötzlich etwa nach einem Urlaub in kühleren Klima oder zu Beginn einer Hitzewelle wieder intensiv Sport treibt, sollte die ersten Trainingseinheiten bewusst vorsichtiger angehen, bis sich der Körper etwas an die höheren Temperaturen gewöhnt hat. Und ein letzter wichtiger Punkt für alle Risikogruppen: Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankung oder ältere Menschen oder auch Menschen, die neu mit intensivem Sport beginnen, sollten bei sehr hohen Temperaturen im Zweifel eher auf eine Indoor-Alternative ausweichen oder einfach die Intensität deutlich reduzieren, statt sich unnötig hier einer Gefahr auszusetzen. Das war jetzt eine ganze Menge Inhalt zum Thema Sonne, Hitze und Sport. Ich möchte dir jetzt noch eine kleine Zusammenfassung geben, damit du die wichtigsten Punkte ja nochmal als Learning mitnehmen kannst. Sonnenlicht ist also essentiell für uns, es steuert unsere innere Uhr, ermöglicht die Vitamin-D-Bildung, beeinflusst unsere Stimmung und unseren Kreislauf und ist über die Photosynthese sogar die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten. Gleichzeitig stellt Hitze unseren Körper aber vor echte physiologische Herausforderungen. Unser Herz-Kreislauf-System muss deutlich mehr leisten und ohne ausreichend Flüssigkeit und die richtigen Schutzmaßnahmen kann das im Extremfall gefährlich werden, bis hin zum Hitzeschlag. Guter Hautschutz, also eine Kombination aus Schatten, Kleidung, Sonnenbrille und Sonnencreme, schützt uns nicht nur vor dem unangenehmen Sonnenbrand, sondern ist eine der wirksamsten Maßnahmen zur Hautkrebsprävention überhaupt. Und wer Sport bei Hitze treibt, sollte auf Tageszeit ausreichend Flüssigkeit, angepasste Intensität und die Warnsignale des eigenen Körpers achten. Am Ende geht es eigentlich um eine ganz einfache Botschaft. Die Sonne ist weder Freund noch Feind, sie ist beides, je nachdem, wie wir mit ihr umgehen. Wenn du die Zusammenhänge kennst, die wir heute besprochen haben, kannst du die Vorteile des Sommers und der Sonne genießen, ohne die Risiken zu ignorieren. Ich hoffe, die Folge hat dir ein paar nützliche Einblicke gegeben und wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine tolle Bewertung auf iTunes oder Spotify gibst. Das ist wirklich das Effektivste, das du mir zurückgeben kannst für meinen Podcast, denn dadurch wird er leichter gefunden von anderen, die diese Inhalte vielleicht ebenfalls gerne konsumieren möchten. Genieß also den Sommer, bleib gesund, trink genug und jetzt hast du mehr Wissen im Gepäck, um mit dieser Hitze auch umzugehen. Ich freue mich, wenn wir uns im Herbst sehen bei der einen oder anderen Fortbildung. Tschüss und Servus aus Graz.
erichfrischenschlager.com
dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.